So hatte man sich dieses Jahr nicht vorgestellt, als wir ahnungslos und voller Zuversicht in 2020 starteten. Doch dann kam alles anders. In rapidem Tempo breitete sich die Pandemie Covid-19 auch in Deutschland aus. Am 17. März wurde ein landesweiter Lockdown ausgesprochen. Schulen und Kitas wurden geschlossen, ebenso der Einzelhandel und die Gastronomie. Die Städte waren wie leergefegt, bis schließlich der Betrieb unter Corona-Bedingungen wieder aufgenommen werden konnte. Nachdem uns die sommerliche Euphorie getrieben von dem Wunsch nach Normalität täuschte, sind wir momentan mitten in der zweiten Welle und stehen vor vielen neuen Herausforderungen. Was bedeutet das alles für uns? Wie wird unser Zusammenleben durch Corona-Maßnahmen beeinflusst? Und wie verändert Corona unsere Demokratie? Letzteres war die Leitfrage der diesjährigen Demokratiekonferenz im Franz K. Das sollte eine fünfköpfige virtuelle Expertenrunde diskutieren. Zu der Frage, ob die politische Partizipation unter den aktuellen Pandemiebedingungen zurückgegangen sei, meint die baden-württembergische Staatssekretärin Gisela Erler, sie erkenne in der digitalen Kommunikation sehr viele Chancen, die sie nicht erwartet habe.
Wir haben, als der Corona-Lockdown kam, zunächst gedacht, jetzt ist die Bürgerbeteiligung auf lange Zeit irgendwie auch stillgelegt. Und ich möchte Ihnen sagen, ich sehe genau das Gegenteil. Natürlich gibt es eine große Latte von Dingen, die nicht so einfach gehen. Einbeziehung von bestimmten kranken Menschen und isolierten Menschen und alleinerziehenden Müttern. Aber mit den digitalen Formen unter dem Strich kann ich alle Gruppen jetzt besser erreichen als vorher. Ich bin ortsunabhängig. Wir finden Leute auch zu Zeiten, zu denen sie sonst nicht hätten kommen können. Ich kann Leute aus verschiedenen Orten zusammenbringen, was früher sehr viel schwieriger war. Ich kann Wissen auch über die Grenze, wir haben viele grenzüberschreitende Bürgerdialoge gemacht, jetzt austauschen.
Die Soziologin Manuela Rukavina teilt Frau Erlers Ansichten. Jedoch ergänzt sie, dass sich aktuell nur die Menschen beteiligen würden, die über genügend Ressourcen verfügen. Einerseits spielen die technischen Ressourcen eine wichtige Rolle. Andererseits nehme sie aktuell eine sehr ermüdete Frauengeneration wahr. Daher würden sich lediglich die Leute beteiligen, die über ausreichend individuelle Kraftreserven verfügen und abends auf dem Sofa noch genügend Energie dazu aufbringen könnten, sich politisch zu partizipieren.
Ich glaube, dass wir im Moment, das ist so meine Einschätzung, gut daran tun, wenn wir Neues ausprobiert haben und gemerkt haben, das läuft gut, viel darüber zu reden, viel niederschwellige Sachen irgendwie einzurichten, damit wir die Leute beteiligen können, dass die Leute merken, sie überleben so einen Call. Also das hatte ich jetzt häufiger, dass wenn irgendwie Leute ganz aufgeregt in ihrer ersten Videokonferenz waren, dass die danach auch sehr stolz waren. Und ich finde, da muss man auch so die Kultur dieses positiven Bestärkens irgendwie hinkriegen, dass man einfach auch Menschen in Formen von Beteiligungen, sag ich mal, charmant mit sozialem Druck ein bisschen reinmüht, weil sie es freiwillig nicht machen würden oder so ganz freiwillig nicht machen würden, aber dass man dann halt auch in so eine Bestärkung reinkommt und sagt, da kriegt man eigentlich auch neue Wege gegangen.
Ist es denn überhaupt möglich, ab sofort alles zu digitalisieren? Und was macht man mit den Menschen, die über keine Endgeräte verfügen? Thomas Stehlin, Experte für soziale Intelligenz und Digitalisierung, stellt zunächst klar, dass die Digitalisierung nicht alle Probleme lösen würde. Von der technischen Seite betrachtet sei das Problem überhaupt nicht so groß. Einfache und gute Beteiligungsmöglichkeiten bieten sichere offene Webkonferenzsysteme wie zum Beispiel BigBlueButton, der auch für die Demokratiekonferenz genutzt wurde. Solche Kommunikationsplattformen stellen eine ausgezeichnete Möglichkeit dar, kleine interaktive Mikrokonferenzen zu bilden und Leute zu vernetzen. Die größere Herausforderung sei der Bedarf nach neuen Formaten und den Mut zu finden, diese auszuprobieren.
Und vielleicht haben wir da eine enge Verbindung wieder auch mit jungen Menschen, wo wir dann plötzlich sagen, ja, ihr habt doch über Discord, über was weiß ich, die verschiedenen Erfahrungen des Spielens Formate entwickelt, die wir vielleicht sehr gut nutzen können. Und dieses Experiment haben wir auch gemacht. Wir haben sehr junge, eigentlich Menschen, die keine Interesse haben an Politik, sondern eher an Gaming, genutzt als Coaches, wie man das machen kann. Und plötzlich waren sie auch an den Inhalten interessiert.
Zu der Frage, ob Rechtsextremismus in der Corona-Krise sichtbarer geworden ist, meint Politikwissenschaftlerin und Philosophin Kira Ayadi, dass es durchaus möglich sei, dass durch die mediale Berichterstattung der Corona-Demonstrationen, bei denen rechte Gruppierungen häufig präsent waren, diese vermehrt in den Fokus der breiten Masse gerückt wurden. Da sich Kira Ayadi in ihrem beruflichen Alltag gegen Rechtsextremismus engagiert, wurden für sie rechte Gruppierungen nicht präsenter. Womit sie sich jedoch aktuell in ihrem Arbeitsleben häufiger konfrontiert sieht, sind Verschwörungserzählungen.
Was auffällig ist, ist bei den Anfragen, dass ich glaube, fast jeder sowohl im Publikum als auch online vielleicht wahrscheinlich eine Begegnung hatte mit Leuten, die Verschwörungserzählungen verbreiten, sei es im Freundeskreis, in der Familie, im Beruf. Ich glaube, jeder ist mittlerweile schon mal an den Punkt gekommen, dass man eben solche Gespräche irgendwie mitbekommen hat oder vielleicht mal einen Link über eine WhatsApp- oder Telegram-Gruppe mit irgendwelchen obskuren Videos. Und da merkt man schon, dass da die Anfragen auf einer Stiftung, dass sich die Anfragen da erhöht haben, dass es da Betreuungsbedarf gibt, wie man eben auf solche Dinge reagiert.
Risikoforscher Renn erklärt die Psychologie, die hinter Verschwörungserzählungen steht.
Was wir heute sehen, ist, dass gerade auch bei Corona, obwohl es eigentlich noch gar nicht so ein komplexes Thema ist, aber es ist dann doch in den Auswirkungen sehr komplex. Je größer die Komplexität wird, wenn wir auch an Klimaschutz und anderes denken, desto schwieriger wird es Menschen, das, was Wissenschaftler beispielsweise über Klimaschutz sagen, plausibel zu finden. Das ist alles unplausibel. Und in dem Moment, wo die Dinge komplex und unplausibel werden, dann schaffe ich mir eigene Geschichten, die können sehr abstrus sein, sie sind aber in sich außerordentlich konsistent und plausibel und kann auch alles damit einordnen. Das kennen wir schon von Sekten, da gibt es keine Frage, bei der jemand sagen muss, das weiß ich nicht, sondern es ist alles einordnenbar. Und das ist ein großes Bedürfnis der Menschen. Und ich denke, da müssen wir auch ran. Wir brauchen wieder gute Erzählungen, die es erlauben, auch komplexe Dinge so darzulegen, dass es in sich konsistent ist. Wir nennen das assoziative Plausibilität. Es muss assoziativ rüberkommen. Und da sind wir, glaube ich, auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht so ganz gut drin. Ja, es ist manchmal einfach zu hölzern und zu wenig lebensnah. Aber ich denke, auch in der Politik haben wir sehr viele Dinge, wo die Leute einfach sagen, das spricht mich nicht mehr an, das sind einfach Worthülsen, mit denen ich nichts mehr anfangen kann. Und dann fallen sie sehr schnell auf diese verschiedenen Verschwörungstheorien herein, weil sie eben narrative Erzählungen anbieten, die assoziativ außerordentlich plausibel erscheinen. Und das sind eben nachher, können die natürlich auch steigern, ja, sagen in den Punkte, wo die absolut absurd werden. Aber das fängt immer klein an und baut sich dann aufeinander auf. Wir haben, um eine andere Gruppe rauszugreifen, die jetzt bei Corona eine ganz wichtige Rolle spielt, auch in der Querdenkerbewegung, sind die radikalen Impfgegner, die vielleicht aus guten Gründen mal gegen Impfungen waren, ja, und auch vielleicht Angst um ihre Kinder haben, die sie aber zunehmend hineinsteigern, sozusagen in ein Weltbild, wo eben finstere Mächte dieser Welt in alle Impfungen andrehen wollen, um sie umzubringen oder um andere seltsame Ziele zu haben. Und es ergibt sich quasi assoziativ aus dieser ersten Erfahrung, dass vielleicht ein Kind bei einer Impfung krank geworden ist und plötzlich eröffnet sich da eine neue assoziative Welt, aus der sie auch nicht mehr wieder rauskommen. Und da ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das erkennen und vor allem Menschen, die noch nicht zu tief drin sind, die kriegt man kaum mehr wieder raus, da sind wir in der therapeutischen Welt. Aber diejenigen, die kurz davor sind oder die sich ganz schnell in solche Assoziationen verlieren, denen müssen wir auch gute Narrative entgegensetzen.
Jedoch ist Renn der Meinung, dass die Regierung und Leute wie Drosten sich darum bemühen, Beschlüsse plausibel zu begründen. Nichtsdestotrotz sei ein partizipatives, dialoghaftes Verfahren außerordentlich wichtig. Außerdem weist Renn auf ein grundlegendes Dilemma hin.
Wir nennen das das Präventionsparadox. Je besser wir ein Präventionsprogramm haben, desto weniger Opfer haben wir und desto eher kommt das Gefühl auf, das war alles übertrieben. Und wenn wir ganz Deutschland alleine wären, hätten wir eine ganz andere Diskussion. Da hätten wir gesagt, also unsere Übersterblichkeit ist kaum höher als diejenige, die wir in den letzten 5 Jahren haben. Nur im April hatten wir etwa 1-2% mehr. Ansonsten sind wir da eigentlich sehr gut durchgegangen. Frau Herrn hat das nochmal deutlich gesagt. Das ist aber nicht trotz, sondern wegen unserer Prävention so.
Gleichzeitig sei vor allem in der Demokratie die Verhältnismäßigkeit ein sehr hohes Gut. Diese gelte es immer wieder neu in Frage zu stellen und zu eruieren. Mit Freiheitsbeschränkung werde in der Corona-Krise versucht, Menschenleben zu retten und nicht das Ziel verfolgt, politische Macht zu demonstrieren. Dass Kulturschaffende, Reiseveranstaltende oder andere Personen, die von der Krise finanziell besonders stark betroffen sind, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen anzweifeln, könne Renn verstehen. Gerade hier sei eine Diskussion notwendig, um Leute einzubinden und diese nicht gegebenenfalls in Verschwörungsideologien abrutschen, weil sie in der sonstigen Bevölkerung kein Gehör finden. Trotzdem sei die Grundlage der Verhältnismäßigkeit in unserer Gesellschaft immer, dass Gesundheitsschutz einen sehr hohen Gutscharakter habe, welcher nicht in Frage gestellt werden dürfe. Kira Ayadi meint, dass kritische Bürger, die Maßnahmen hinterfragen und darüber diskutieren, gewünscht sind.
Wir leben in einer Demokratie und wir wollen kritische Bürger haben.
Problematisch sei hingegen nun die Entwicklung der Anti-Corona-Demos. Mittlerweile habe die rechte Szene das Potenzial erkannt, in diesen Demonstrationen menschenfeindliche Ideologien wie Rassismus, Antisemitismus oder eine generelle Demokratiefeindlichkeit zu verbreiten. Das Problem liege daran, dass die rechten Akteure und Verschwörungserzähler diese Demos gekapert hätten. Wie sehen die Prognosen unter Corona für diesen Winter bzw. nächstes Jahr aus? Risikoforscher Renn zeigt sich optimistisch.
Wir werden uns mehr daran gewöhnen, an diese neuen Wellen, und jede Welle wird auch sozusagen das Ganze etwas abschleifen lassen. Aber ich bin auch sicher, dass wir im nächsten Jahr einen Impfstoff haben werden, der uns dann auch insgesamt das Risiko reduzieren lässt.
Doch welche Eindrücke nimmt das Publikum aus der Veranstaltung mit?
Also nach wie vor natürlich ein ganz wichtiges Thema. Was macht auch diese Corona-Krise mit unserer Demokratie? Ich weiß jetzt nicht, ob alle Fragen heute beantwortet worden sind. Also es macht Sinn, dran zu bleiben. Spannender ist es, glaube ich, das Projekt auch in hier in Reutlingen nochmal ganz real zu verfolgen. Also was passiert denn dann jetzt hier ganz konkret vor Ort, jenseits der Demokratiekonferenz?
Und ich wünsche mir in einem Jahr, ich hätte gerne nämlich die Frage auch beantwortet, in einem Jahr wünsche ich mir, dass wir alle wieder mehr zueinander gefunden haben, weil wir sind eine Menschheitsfamilie und das wünsche ich mir von ganzem Herzen.